Gottes Segen zum Gruß, Geschwister. Wir sind dankbar, dass wir heute hier zusammen sein dürfen und miteinander Gott anbeten können, aber auch Gottes Wort hören dürfen. Und ich habe viel für diesen Gottesdienst gebetet und die Botschaft, die ich euch weitergebe, ist zweifellos eine Botschaft, die der Heilige Geist uns nahelegen möchte, dass wir sie hören und natürlich auch befolgen. Ich nehme an, die allermeisten von uns können sich wenigstens in einer gewissen Weise daran zurückerinnern, als sie noch sehr klein waren, vielleicht kleine Kinder, und sie etwas getan haben, was sie nicht sollten, dann haben sie ein ungutes Gefühl gehabt. Kennt ihr das? Ja. Was war das? Das war unser Gewissen. Unsere Eltern haben stark dazu beigetragen, ob wir in unserem Gewissen eine gewisse Sensibilität aufrechterhalten haben oder nicht. Aber im Laufe des Erwachsenwerdens hat unser Gewissen eine gewisse Prägung bekommen. Was wir mit Sicherheit sagen können, dass die allermeisten von uns nie belehrt wurden, wie sie mit ihrem Gewissen umgehen sollen. Eines wissen wir, unser Gewissen ist im Laufe der Zeit anders geworden. Viele Leute, und das ist selbst im Volksmund so verbreitet, haben ihr Gewissen ganz zum Schweigen gebracht. Man sagt, sie haben es getötet. Heute möchte ich über unser Gewissen mit der Hilfe des Heiligen Geistes sprechen. Im Evangelium geht es nicht primär um ein besseres Leben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das anerkennen und festhalten. Im Evangelium geht es primär, dass das, was der Mensch verloren hat, wiedererstattet wird, er zurückbekommen soll. Die Bibel sagt, wir haben die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott haben sollten. Was ist diese Herrlichkeit gewesen, die Adam und Eva verloren haben? Es war nicht der Garten Eden, das war nur die Folge. Die Herrlichkeit, die sie verloren haben, war die tiefe Intimität mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott, das Bewusstsein, sie gehören ihm. Sie konnten mit ihm sprechen. Er hat sich ihnen genaht und sie ihm. Was sie verloren haben in dieser Herrlichkeit, als sie verloren ging, hat auch ihr Gewissen und unser Gewissen als Mensch stark betroffen. Wiederherstellung dessen, was verloren gegangen ist, ist nur durch die Erlösung Jesu möglich geworden. Durch die Verkündigung des Evangeliums wird der Mensch zur Erkenntnis seines Zustandes geführt, in dem er lebt ohne Herrlichkeit Gottes. Und wir wissen, das ist sehr unterschiedlich. Manche haben sehr fromm gelebt, andere absolut nicht. Aber was tut das Evangelium? Die Verkündigung des Evangeliums überführt uns von der Notwendigkeit, umzukehren, zu Gott zu kommen, Buße zu tun, unsere Situation zu erkennen, an Jesus zu glauben, an seine Erlösung zu glauben, ihn anzunehmen als unseren Herrn und sich taufen zu lassen als Zeugnis dafür. Und Gottes Antwort auf unsere Herzensumkehr zu Jesus, auf die Annahme Jesu als Herrn, ist die Wiedergeburt. Petrus sagt, in der Taufe, die als Bestätigung dessen dient, dass Jesus unser Herr geworden ist, geht es nicht um körperliche Reinigung. Er sagt, das ist nicht der Sinn der Taufe, sondern er sagt, vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, als Jesus Christus auferstanden ist. In der Wiedergeburt erhält der Glaubende Vergebung seiner Schuld, seiner Sünden, Annahme als Kind Gottes in das Reich Gottes. Er bekommt eine neue Natur und ein gereinigtes Gewissen. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Darum empfinden Menschen, die wiedergeboren sind, die echt an Jesus gläubig geworden sind, sofort, nachdem sie diesen Schritt von Herzen getan haben, dass eine Last von ihnen gegangen ist. Ihr Gewissen ist gereinigt worden. Sie empfinden auch, dass sie Kind Gottes geworden sind. Wer hat ihnen das gesagt? Der Heilige Geist hat zu ihrem gereinigten Gewissen gesprochen. Das kommuniziert. Ihr Gewissen und unser Gewissen ist rein geworden. Neubekehrte spüren auch meistens sofort, was jetzt nicht mehr zu einem Leben mit Jesus gehört. Sie können keinen Bibelvers sagen, aber sie spüren es. Gewohnheiten, die sie hatten, Sünden, die sie taten, gehört nicht zu diesem Leben mit Gott. Das heißt nicht, dass sie die nicht mehr tun würden, aber sie spüren das. Wodurch? Der Heilige Geist kommuniziert das ihrem Gewissen. Was ist eigentlich unser Gewissen? Unser Gewissen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Herzens, unseres Wesens. Gott sagte dem Volk Israel und auch uns, er werde sein Gesetz, seine Gebote in unser Herz schreiben. Wann geschieht das? Hast du dir jemals überlegt, ob Gott sein Gesetz, seine Gebote in dein Herz geschrieben hat? Natürlich meint Gott nicht, dass er da Feder oder Computer nimmt, sondern in der Wiedergeburt schreibt es der Heilige Geist in unser Herz. Die neue Natur in uns ist vorhanden und der Heilige Geist nimmt Wohnung in unser Herz. Und er kommuniziert jetzt mit uns, mit unserem Gewissen, Gottes Willen, Gottes Gebot. Die Bibel hält uns sehr stark an, in Sprüche 4, 23, Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief, im ersten Kapitel, im 19. Vers: Halte an deinem Glauben an Christus fest und bewahre dir immer ein reines Gewissen. Interessant. Zwei Dinge, die mit unserem Herzen zu tun haben. Wahrer Glaube ist nicht das, was wir wissen, sondern was in unserem Herzen aufgenommen wurde. Die Bibel sagt, mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden. Darum ist es so wichtig, dass Menschen die Botschaft des Evangeliums hören und der Heilige Geist sie überführen kann von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Es geht nicht nur um eine mentale Annahme einer Botschaft, Herzensglaube. Und nun sagt Paulus dem Timotheus: Timotheus, halte an deinem Glauben an Christus fest. Jetzt könnten wir lange darüber sprechen, was das bedeutet. Ich möchte das nur erwähnen. Diese zwei Dinge sind so wichtig. Der Glaube in unserem Herzen entsteht durch das Wort Gottes. Und der Glaube in unserem Herzen wird in unserem Herzen aufgehen und entstehen, wenn wir nicht nur Ja sagen, sondern wenn wir gehorsam werden. Das Zweite, und darüber möchte ich sprechen, bewahre dir immer ein reines Gewissen. Zwei Hinweise bezüglich unseres Herzens, die wir beachten sollen. Paulus sagte Timotheus an einer anderen Stelle in seinem Brief: Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Er sagt hier genau das Gleiche. Auf uns zu achten bedeutet, auf unser Gewissen zu achten und auf die Lehre zu beachten. Und Paulus sagt, wenn du das tust, geht es dir in deinem Glaubensleben gut, du wirst gerettet oder du kommst zum Ziel und auch die, die dich hören. Er sagt den Timotheus nämlich, es ist so wichtig, ein reines Gewissen zu bewahren, denn einige, im Vers 19, 1. Timotheus 19b, einige haben gegen ihr Gewissen gehandelt und deshalb in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Hier müssen wir etwas stehen bleiben. Warum gibt es so viele Menschen, die in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden? Haben sie sich entschlossen, ihren Glauben zu lassen? Nicht anfänglich. Sie haben gegen ihr Gewissen gehandelt. Und weil sie das, ihr Gewissen, nicht beachtet haben, haben sie im Glauben Schiffbruch erlitten. Schiffbruch ist tragisch. Schiffbruch im Glauben hat damit zu tun, nicht auf das Gewissen zu achten und gegen das Gewissen zu handeln. Nun, unsere Frage, die ich jetzt behandeln möchte, ist die: Wie bewahre ich ein reines Gewissen? Wir alle haben ein reines Gewissen bekommen durch die Wiedergeburt und in der Taufe. Alle. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich war nie tief in sogenannten Sünden. Wir waren Sünder. Aber ich spürte, als ich Jesus annahm, hier war etwas geschehen. Da hat was Neues angefangen. Und ich spürte auch, dass jetzt mein Leben in einer anderen Weise gelebt werden soll. Nun, wie bewahre ich ein reines Gewissen? Christen, Menschen, die wiedergeboren werden, die ein reines Gewissen bekommen haben, wollen in diesem Moment, in diesem Zustand nicht sündigen und sollen auch nicht sündigen. Stimmt das? Willst du sündigen? Nein, nein. Aber wir sündigen noch. Denn in der Wiedergeburt haben wir nicht eine Erneuerung unseres Seelenlebens bekommen. Wir sind zwar Kinder Gottes geworden. Wir sind in das Reich Gottes hineingeboren worden. Was unsere Position als Kinder betrifft, sind wir gerecht geworden durch den Glauben. Gott verspricht uns in Jesus viele Dinge. Aber nun sagt er, wir sollen in diesem Leben, in dem wir stehen, unser Leben an die Gerechtigkeit anpassen. Und wenn wir sündigen, verlieren wir nicht unseren Status als Kinder Gottes, aber unser Gewissen wird belastet. Und nun sagt Johannes in seinem Epistel, wenn wir im Licht, solange wir im Licht leben, werden wir Kinder des Lichts sein. Aber er sagt auch, wenn jemand sündigt, was soll er tun? Er sagt, sagt nicht, niemand soll sagen, er hat nicht gesündigt, wenn er gesündigt hat. Damit macht er sich zum Lügner. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Merken wir hier etwas? Unser Gewissen wird bewahrt, rein bewahrt, wenn wir, nachdem wir sündigen, gesündigt haben, umkehren, Buße tun und uns neu reinigen lassen. Wenn ich nach Sündigem nicht Buße tue, wird es mir immer leichter fallen, zu sündigen. Und ich werde es bald kaum noch merken, es sei denn, es handelt sich um die grobsten Dinge. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel, obwohl das nicht vor Gott so banal ist. Ich bin wiedergeboren, ein Christ geworden, ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich unterhalte mich mit meinen Freunden und ich rede über andere Leute schlecht. Und mein Gewissen schlägt, wie wir sagen. Und was tue ich dann? Ich habe doch recht gehabt. Kennt ihr das? Seht ihr, wenn ich jetzt nicht umkehre in meinem Herzen und Buße tue, wird mein Gewissen etwas, sage ich mal, unschärfer. Und wenn ich wiederholt sündige, denn bei Gott sind diese Dinge Sünde, verliere ich nicht meinen Kindheitsstatus, aber mein Gewissen wird härter, unempfindsamer. Und es wird nicht lange dauern, ich tue andere Dinge, die nicht so kapitelrein sind vor Gott. Ich sage es mal sehr einfach und nicht verletzend. Und Und ehe ich mich versehe, fange ich an, Dinge zu rechtfertigen, die Gottes Wort nicht gefallen, die Gott nicht gefallen. Ich fange an, die Bibel anders auszulegen. Sie meint nicht ganz das, was sie sagt. Ich habe jetzt nicht die Zeit. Aber wisst ihr, die Entwicklung, die wir in der Christenheit sehen, hat genau das gezeigt und bringt das als Folge hervor. Das Abwenden vom Wort Gottes geschah nie durch eine Entscheidung, die plötzlich kam. Es kam immer als eine Entscheidung von Dingen, die sich entwickelt hatten, weil man das Gewissen auf das Gewissen nicht geachtet hat. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Aber wer sie bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Wenn ich die Haltung der Gottesfurcht bewahre und im Wort Gottes unterrichtet werde, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das ist wichtig, wird mein Gewissen geschärft. Wenn ich auf mein Gewissen achte, dann glaube ich nicht nur an Jesus, sondern ich will gehorsam sein. Wenn ich auf mein Gewissen achte und es immer rein erhalten versuche, werde ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen zunehmend erfahren. Es ist erschreckend, wie wenige Menschen, die Christ sind, wirklich Leitung durch den Heiligen Geist erleben. Und die Bibel sagt, diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Wenn ich auf mein Gewissen achte, dann ist Heiligung für mich keine Last, vielmehr ein Verlangen, der ich nachjage. Was hat Heiligung als Ziel? Das Ziel der Heiligung ist nicht Rettung. Rettung geschieht durch das Blut Jesu. Amen. Das Ziel der Heiligung ist ein anderes. Das Ziel der Heiligung ist, dass ich mit Jesus durch den Glauben Gemeinschaft haben kann und nichts dazwischen ist. Jesus sagt in Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ich habe mich gefragt, schon lange zurück, habe ich hier eine Offenbarung von Jesus gehabt? Seither ja. Seht, wir sollten Christ geworden sein, um diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben und zu pflegen, wo wir ihn erkennen, wahrnehmen und er zu uns spricht. 1. Petrus 1,22a sagt, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr der Wahrheit im Gehorsam, indem ihr euch im indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Es wird mir zunehmend widrig zu sündigen. Und ich werde, wenn ich gesündigt habe, das sofort spüren und umkehren. Weil die Entwicklung des Geisteslebens Fortschritte macht, wenn ich auf mein Gewissen achte, werde ich allmählich in Jesu Bild hineinwachsen und verwandelt. Wenn ich auf mein Gewissen achte, dann ist mein Gebetsleben nicht primär eine Angelegenheit, was ich mir wünsche, was ich will. Wenn ich auf mein Gewissen achte, dann lese ich die Bibel nicht nur auf Verheißungen, sondern auf alles, was Jesus sagt. Die Endzeit wird markant von etwas geprägt sein, sagt Gottes Wort. Viele werden vom Glauben abfallen. Christen werden Verkündiger suchen, die so predigen, wie ihnen die Ohren wackeln, so dass sie nicht beunruhigt werden. Ich brauche dann nicht viel dazu zu sagen, das erleben wir sehr stark. Und wohlgemerkt, Paulus spricht hier nicht von Menschen, die Jesus nicht nachgefolgt waren. Er sagt, Menschen werden ihren Glauben verlieren. Und sie werden sich Lehrer suchen, Prediger, Verkündiger suchen, die so predigen, wie sie es haben wollen, wie es ihnen passt. Und Paulus sagt, was sind das für Leute? Das sind Menschen, die vom Glauben abgefallen sind. Und sie haben sich verführerischen Geistern, Ideen geöffnet und auf Lehren gehört, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Und sie sind scheinheilige Verkündiger. Und Paulus sagt, die Ursache ist, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt worden. Wisst ihr, wenn wir nicht auf unser Gewissen achten, dass es wach bleibt, dann werden wir bald dahin kommen, dass wir die Bibel so deuten, dass unser altes menschliches Wesen damit zufrieden ist. Und das sagt die Bibel, wird geschehen. Über diese Menschen sagt Jesus in Matthäus 7, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, wohlgemerkt, sie kommen zu Jesus. Das wird ein Gericht derer sein, die Jesus angenommen haben, nicht der Welt. Nicht das Gericht vor dem weißen Thron. Viele kommen zu Jesus und sie werden sagen, Herr, wir haben doch in deinem Namen prophezeit, gepredigt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, viele Wunder vollbracht. Und trotzdem, sagt Jesus, werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Er sagt nicht, ihr seid nie in das Reich Gottes gekommen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, sehen wir hier etwas. Eine Sache, ins Reich Gottes hineinzukommen und eine andere Sache, nach Gottes Willen zu leben. Und nach Gottes Willen zu leben, können wir nicht, es sei denn, dass wir auf unser Gewissen achten. Darum sagt Jesus, nachdem er seine Jünger belehrt hat, und das sagte er, was er ihnen gelehrt hat, sollen sie allen denen weitergeben und all denen als Lehre weitergeben, die sich zu ihm wenden werden. Er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug, wie ein Mann, der sein Haus auf massiven Fels baut. Er sagt nicht, der sein Haus auf mich baut, sondern auf massiven Fels. Was ist der massive Fels, auf den wir unser Leben bauen sollen? Unser Fels der Erlösung ist Jesus. Aber das Fundament unseres Lebens ist Gehorsam zu den Geboten Jesu. Ich weiß, dass diese Botschaft uns allen zu denken gibt. Wir müssen uns prüfen, wie wir uns mit unserem Gewissen verhalten haben. Und etwas, das mit diesem Prüfen zusammenhängt, aber leider nicht so gelehrt wird, hängt mit dem Abendmahl zusammen. Jesus, die Bibel sagt uns, wir sollen uns, ehe wir am Abendmahl teilnehmen, weil im Abendmahl wird der Tod Jesu verkündigt. Wofür war der Tod? Für unsere Sünden. Wir sollen uns prüfen. Und ich habe lange verstanden, wenn ich unwürdig teilnehme, dann muss etwas mit dem Abendmahl zusammenhängen, das ich nicht verstehe. Denn wie nimmt man würdig und unwürdig teil an etwas, das wir immer in gleicher Weise tun? Das unwürdig ist, wenn unser Gewissen nicht rein ist. Und das Würdige ist, wenn unser Gewissen rein ist. Darum prüfe der Mensch sich selbst und dann esse und trinke er und bekenne, ich bin ein Teil von Jesus Christus. Halleluja. Wenn ich auf mein Gewissen achte, und das ist etwas, was wir tun sollten. Dann sollten wir in eine Situation, in der wir eine persönliche Not haben, beten. Das tun wir doch. Herr, gib mir. Herr, mach es. Herr, schenk es. Wäre es nicht gut, dass wir, wenn wir eine Not haben, ins Gebet gehen und ewig Gott bitten, uns zu geben, was wir brauchen, zu sagen, Herr, prüfe mein Herz. Ein Bruder kam eines Tages zu mir und sagte, in meinem Geschäft klappt es nicht. Und wenn Gott nicht eingreift, geht's bankrott. Bete mit mir. Seht, das wollen wir. Wenn wir in Not sind, wenn etwas in unserem Leben nicht klappt, soll jemand für uns beten. Und in dem Moment sagt mir der Heilige Geist, nein, tu es nicht. Sag, er soll beten. Und da habe ich eine Lektion fürs Leben gelernt. Wir sollten, wenn wir in solchen Situationen sind, nicht meinen, Gott antwortet das Gebet anderer mehr als meines, sondern wir sollten ins Gebet gehen und sagen, Herr, ich suche dich, wie wir es einleitend gehört haben. Es geht mir nicht um dies und jenes, um das und alles etwas anderes, was ich mir wünsche, sondern Herr, ich möchte dich haben, dich suchen, mit dir verbunden sein. Herr, hilf mir, ist das der Fall oder nicht? Und der Bruder machte das. Das geht nicht in einem 2-Minuten-Gebet oder 3-Minuten-Gebet. Da musst du Zeit nehmen, Gott zu suchen. Und da sprach Gott zu ihm. Und Gott sagte ihm, sieh, du tust nicht, was ich in meinem Wort sage. Mein Wort sagt, ich habe meinen Jüngern geboten, sie sollen vergeben. Und du tust das nicht. Und einige andere Dinge. Und da ging ihm ein Licht auf. Und er fing an, Dinge zu bekennen in seinem Leben, die anfing zu dulden. Es waren Kleinigkeiten, sogenannte Kleinigkeiten. Aber als er fertig war, da war sein Gewissen gereinigt. Und als er zu mir kam, strahlte er. Und ich dachte, das Geschäft hat sich verändert. Nein, sagte er, es ist alles gleich geworden. Aber ich wurde verändert. Brüder und Schwestern, achten wir auf unser Gewissen. Die Bibel sagt uns, wenn wir beten, in Hebräer 10, 22, lasst uns hingehen mit wahrhaftigem Herzen im völligen Glauben und los von dem bösen Gewissen. Ist das nicht interessant? Paulus sagt, ich übe mich zu haben ein unverletzt Gewissen allenthalben gegen Gott und die Menschen. Und lasst mich noch ein Wort, das Paulus an Timotheus schreibt. 1. Timotheus 1, 5. Die Hauptsumme des Gebotes Jesu ist Liebe von reinem Herzen, von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Streben wir danach. Es mag sein, dass der eine und der andere, vielleicht sogar mehrere, jetzt in ihrem Inneren spüren, dass der Heilige Geist sanft ihr Gewissen anspricht und ihnen nur mitteilt, du solltest Gott suchen, Jesus suchen. Du brauchst Reinigung von deinem Gewissen. Denn dann kannst du anfangen, auf dein Gewissen zu achten, wenn wir ein reines Gewissen bekommen. Wenn du gesündigt hast, lass nicht Gras darüber wachsen, das wächst nämlich nicht darüber. Du vergisst es vielleicht, aber es kommt eines Tages hervor. Wenn du gesündigt hast und sündigst, tu Buße. Kehre um in deinem Herzen, bitte Gott um Vergebung. Sei sicher, dass du Vergebung angenommen hast und der Heilige Geist dir das Zeugnis gibst. Seht, wir können unser Christenleben so wunderbar führen, indem wir mit Jesus zusammenarbeiten, mit dem Heiligen Geist zusammenwirken. Darum wohnt er in uns. Das Gesetz Gottes ist in uns. Der Heilige Geist mahnt uns oft, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun. Was tun wir? Wir wissen es oft besser. Ich habe mir angewöhnt, in Vergebung zu bitten. Und ich spüre, dass sein Wirken in mir dauerhafter ist, klarer wird. Seine Sprache, sein Reden wird klarer. Ich ermutige euch, habt diese Beziehung zu Jesus. Das ist das, was der Mensch verloren hat, dass wir das mit Jesus haben, persönlich, wo immer wir sind. Er wird uns auf Worte aufmerksam machen in der Bibel, die wir brauchen. Er wird uns auf unser Leben aufmerksam machen. Achte auf dein Gewissen. wie Gottes Wort es sagt. Ich möchte jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Du hast uns gleich einleitend sagen lassen, dass wir nicht etwas anderes primär suchen, weder Segnungen noch Dinge, die zwar mit deinem Reich zusammenhängen, sondern in erster Linie dich suchen. Diese innige, tiefe Gemeinschaft. Und dafür bist du ans Kreuz gegangen, dass dies möglich geworden ist. Herr, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Lehre gibst, wie das möglich ist. Wir wollen auf unseren Glauben achten. Das, was wir glauben, soll dein Wort sein, was du in deinem Wort lehrst. In unser Herz hineingefallen. Wir wollen auf unser Gewissen achten, dass es sensibel bleibt, damit der Heilige Geist dein Wort, deine Gedanken in unser Gewissen kommunizieren kann und wir dich verstehen lernen. Ich bitte dich, segne meine Schwestern und Brüder. Hilf denen, die jetzt innerlich umkehren, dich um Buße, die Buße tun, um Vergebung bitten, die dich anrufen, weil sie spüren, da ist etwas in ihrem Leben, das heute von dir angesprochen wurde und du willst ihnen helfen und du wirst ihnen helfen, wenn sie dich von Herzen suchen. Ich danke dir, Herr, dass deine Güte und Barmherzigkeit, dein Segen und deine Kraft mit uns ist und mit uns bleibt. Wir wollen dich loben und dich preisen. Du bist der gute, wunderbare Herr. Danke, Herr Jesus, dass es auch Menschen gibt in der Endzeit, die nicht vom Glauben abfallen. Menschen, die dir treu bleiben, die dir dienen, die dir wohlgefallen, Herr, die darauf bedacht sind, dir zu gehorchen, dein Wort zu bewahren, in deinem Wort zu leben und deine Verheißungen dann erfahren und erleben dürfen zu deines Namens Verherrlichung. Lass das in unser aller Leben geschehen. Ich preise dich dafür. Danke, dass du uns diesen Tag hindurch weiterführst und leitest und segnest. Amen. Amen.